Wenn du deine Kunden zur Altersvorsorge berätst, dann haben wir jetzt was für dich.
01.01.2027 wird Riester vom neuen Altersvorsorgedepot abgelöst.
Daraus ergibt sich für dich als Makler und Vermittler eine große Vertriebschance.
Denn in einigen Fällen ist die alte Riester-Förderung für deine Kunden lohnender, in anderen Fällen die neue Förderung im AV-Depot.
Für wen was zutrifft, kannst du im neuen Fördervergleichsrechner vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung kostenfrei vergleichen.
Gehe dazu auf fairadvisor.net und starte direkt mit den ersten Berechnungen.
Du bist damit zeitig vor der großen Werbewelle zu diesem Thema und positionierst dich als Experte bei deinen Kunden.
Zudem eröffnest du dir damit eine attraktive Umsatzchance und sicherst deinen Kunden dauerhaft die individuell beste Förderung für ihre Altersvorsorge.
Eine Kapitalübertragung von Riester ins neue AV-Depot ist zukünftig möglich, beispielsweise bei veränderter Familiensituation.
Mit dem Fördervergleichsrechner machst du die Unterschiede visuell greifbar und zeigst deinen Kunden transparent, warum er jetzt noch handeln sollte, um sich alle Optionen offen zu halten.
Warte nicht, bis dein Kunde aus Radio oder Fernsehwerbung oder seiner Hausbank von dem Thema erfährt, sondern positioniere dich jetzt als der Berater mit Expertenwissen zur aktuellen Veränderung.
Auf fairadvisor.net findest du den kostenfreien Rechner. Wir wünschen dir viel Erfolg damit. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Makler und Vermittler Podcast. Hier ist der Thorsten und meine heutigen Gäste sind Jonas Ratjen und Alexander Kratschmeier. Und wir haben über das Deutsche Finanzhaus gesprochen, wovon die beiden Herren hier Geschäftsführer sind. Und darum soll es heute gehen. Und es ist ein sehr spannendes Thema, denn man könnte sagen, es ist einfach ein weiterer Maklerverbund. Aber ihr werdet feststellen im Interview, es ist eben nicht nur ein weiterer Maklerverbund, sondern ein sehr spezieller mit sehr coolen Benefits und vor allem zwei sehr coolen Köpfen. Und darüber haben wir viel gesprochen und ihr werdet auch merken, dass es eben mal ein anderer Ansatz ist, der vielleicht spannend für euch ist. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's. Ja, moin Alex. Moin Jonas, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo Thorsten.
Moin Thorsten.
Wir starten mit Alex. 25 bis 30 Millionen Euro BWS habe ich irgendwie noch im Kopf, also Bewertungssumme, die du pro Jahr selber produzierst. Lass uns da direkt mal mit einsteigen. Was ist bei dir da los?
Gut, am Ende berate ich ja wie alle anderen auch, aber ich habe natürlich die Zielgruppen ein bisschen geschärft. Das heißt, ich berate primär Unternehmer, Geschäftsführer und Leute, die es werden wollen. Mhm. So, das heißt, ambitionierte Personen, da mache ich viel den Bereich Geschäftsführer, Absicherung, sprich betriebliche Altersvorsorge. Okay, ja. Dann machen wir generell auch betriebliche Altersvorsorge in Unternehmen und da hat man natürlich dann andere Wertungssummen, die dann zustande kommen.
Okay, also es geht eher über das Volumen und über die Beitragshöhe als über die Stückzahl dann, ne?
Genau.
Oder die Kombination dann wahrscheinlich. Hohe Beiträge und hohe Stückzahl.
Wahrscheinlich beides, ja.
Macht dann den Hebel aus, ja cool. Okay, seit wann bist du in der Branche?
Oh, ich bin seit 98 in der Branche. Ich bin jetzt 46, das heißt seit 28 Jahren.
Wow.
Ich habe mal früher als Schüler nebenbei angefangen, für die BHW Bausparkasse Bausparverträge zu verkaufen in der 12. Klasse.
Wie kommt das zustande? Wie kommt man als Schüler 12. Klasse dazu, Bausparverträge zu verkaufen?
Eigentlich ganz einfach. Man macht ein Praktikum in der Bank. Gerade mit 18 fand das spannend und trifft zwei Monate, nachdem das Praktikum zu Ende ist, in einer Kneipe jemanden, der Vertriebspartner von der BHW Bausparkasse war und der auf Toilette einem dann fragt, ob man mal 10.000 D-Mark verdienen will im Monat. Und ich sage, ich habe gerade ein Praktikum bei der Bank gemacht, will ich unbedingt.
Okay.
So, und dann war tatsächlich erste Woche, dann habe ich Praktikum gemacht in den Osterferien, glaube ich. Und dann war erste Woche, bin ich mitgereist, habe geguckt, wie er das macht. Habe da auch vertrieblich viel gelernt. Das war ein sehr spannender Mensch, mein Mentor, den ich heute noch sehr schätze. Ich habe auch noch Kontakt zu ihm und der ist zum Gastwirt gefahren, hat dann am Tresen einen Bausparvertrag verkauft.
Verrückt.
Also das war witzig. Ich habe erste Woche dazu geguckt und dann ging die zweite Woche los und hieß es, ja, so Herr Kratschmeier, jetzt haben Sie ja die erste Woche von uns profitiert. Jetzt müssen wir das in der zweiten Woche umdrehen. Wer von Ihren Bekannten und Verwandten ist grundsätzlich interessant, dafür 5% Guthabenzinsen zu erhalten? Und dann saß ich da und dann sagt er, schreiben Sie mal auf.
Ja, der Klassiker.
Ja. Dann habe ich aufgeschrieben, habe 3, 4, 5 Leute angerufen, die ich kannte. Alle dachten, was willst du denn jetzt von mir? Bin ich hingegangen mittags und sage, ich mache das anders. So mache ich das nicht mehr. Ich mache mich da nicht zum Horst. Und dann bin ich abends nach Hause gegangen, habe dann meinen Eltern und meiner Schwester und meinen Oma und Opa einen Bausparantrag in die Hand gedrückt und habe dann gesagt, den machen wir heute mal fertig. Und dann bin dann am nächsten Morgen hin und habe gefragt, ob es für die Woche reicht. Und ich mache jetzt meinen eigenen Vertriebsplan.
Okay.
Und das war dann so. Das war dann, der Deal hat gereicht.
Okay. Und dein eigener Vertriebsplan, wie sah der denn aus?
Der sah dann so aus, dass ich hatte mittlerweile auf der Tankstelle angefangen, Nachtschichten zu machen. Mhm. Da habe ich 150 Mark die Nacht, glaube ich, verdient.
Auch als Schüler noch?
Oder ja, war genau, das schon? Genau, als Schüler. Und dann habe ich gedacht, bevor ich das mache, könnte ich ja lieber losgehen, feiern gehen und dann Leute akquirieren, die vielleicht vermögenswirksame Leistungen anlegen müssen. Ja. Weil ich genug Leute kannte, die Realschüler, die fertig waren, die in der Ausbildung waren. Dann habe ich gedacht, ja, habe ich ja für einen Bausparvertrag das gleiche wie für eine Nachtschicht auf der Tankstelle.
Das macht Sinn, ja.
Ja, und das habe ich dann immer gemacht. Und dann hatte ich jedes Wochenende für mich das Ziel, 2-3 Leute zu akquirieren.
Und hat's geklappt?
Das hat geklappt, ja.
Ja, krass.
Das war gut.
Und wie lange ging dann deine Karriere als Bausparvertragsvermittler?
Ja, das habe ich 2 Jahre gemacht. Und dann habe ich auch bei BHW in Hameln dann Bankkaufmann gelernt. War noch ganz witzig, weil ich dann der einzige Auszubildende war, der seine nebenberufliche Vermittlernummer behalten wollte, weil ich das ja am Wochenende weitergemacht habe. Das heißt, ich war Azubi als Bankkaufmann, habe das aber trotzdem weiterhin gemacht.
Ja, okay. Und was haben deine Azubi-Kollegen dazu gesagt?
Ja, die fanden das komisch. Ja. Also haben ja alle nicht gemacht, aber am Ende war es okay. Nach der Ausbildung sind dann auch viele Kunden geworden tatsächlich.
Bei dir?
Ja.
Okay, obwohl sie Bankkaufmann gelernt haben.
Ja, die brauchen ja auch einen guten Berater, oder?
Ja, ist schon richtig, aber meistens ist man dann ja so egotechnisch unterwegs und sagt, okay, ich kann das alles selber am besten.
Ich habe jetzt auch heute viele Bankkaufleute als Mandanten oder wir haben auch viele Maklerbetreuer als Mandanten.
Ja.
So.
Ja, klar, also ich glaube, heute ist das ja auch so ein bisschen gang und gäbe, oder? Dass man als Experte sich einen eigenen Experten holt, der so ein bisschen emotionsfrei halt eben auf die eigenen Sachen auch mal raufschaut, oder?
Durchaus, ja. Machen wir ja in vielen Bereichen auch.
Ja, also. Ja, ist so. Also und so ein bisschen dieses Spezialistentum, aber das gab es ja früher noch nicht. Früher war ja eigentlich jeder ein Allrounder und jeder war eigentlich der Beste, oder?
Naja, früher hatten alle eine Kapitallebensversicherung und dann hat man erzählt, du musst eine Fondsgebundene machen. Das war schon was anders war, als ich dann auch vom BHW weggegangen bin nach der Ausbildung.
Ja, okay. Ich will nochmal kurz zurück auf deine Wochenendaktivitäten. Ne? Was hast du den Leuten erzählt? Also du warst ja dann mit 12. Klasse, 13. Klasse, das heißt, du warst irgendwie 18, 19 Jahre alt und kommst jetzt daher auf der Party und sagst, hey Leute, ihr braucht Bausparen.
Nee, die haben ja alle vermögenswirksame Leistung bekommen. Das war früher ja
das war der Aufhänger, okay, alles klar.
So, und da habe ich immer gesagt, Mensch, nimmst du eigentlich schon die vermögenswirksamen Leistungen in Anspruch? Ja, und dann gab es ja entweder die Möglichkeit zu sagen, ja, will ich mich gerade drum kümmern oder mache ich schon. Und dann BHW hatte tatsächlich damals mit 5% Guthabenszinsen einen deutlichen Vorsprung gegenüber der LBS, die 4% zahlten. Und dann habe ich immer gesagt, du, ich habe ja das beste Produkt am Markt. Das war auch so. Also jeden Vergleichstest gewonnen und dadurch hat man dann war das ziemlich einfach, ehrlich gesagt.
Ja, ja, okay, verstehe ich. Alles klar. Gute Story. Wie ging es dann weiter? Dann hast du...
Dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen zum Bankkaufmann. Mhm. Hatte dann auch zuerst noch überlegt, in Hameln bei BHW zu bleiben. War dann aber auch doch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Hatte dann überlegt, doch wieder, ich müsste in den Außendienst. Das war eigentlich klar. Dann wollte BHW mich unbedingt behalten. Ich hatte aber wiederum einen guten Freund, der im Strukturvertrieb war. Mhm. Und hatte dann gedacht, BHW ist irgendwie schon mein Zuhause. Hab dann aber meine Freunde gefragt, Mensch, unabhängig beraten oder für eine Gesellschaft. Wann würdest du denn bei mir auch Kunde sein? Dann haben natürlich auch alle gesagt, ja, ich würde mir das angucken, was du machst.
Ja.
Aber ich würde dann schon auch, wenn es woanders besser geht, das machen. Und dann habe ich gedacht, naja, warum soll ich dann bei BHW bleiben? Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch kurz vor Ende der Ausbildung den Fall, dass meine Mutter damals einen BU-Antrag, Leistungsantrag gestellt hatte bei BHW, weil wir auch den Bereich abgedeckt haben damals. Und ich hatte dann die haben halt abgelehnt und zwar auch aufgrund des Bedingungswerkes. Und dann habe ich festgestellt, laut Franke und Bornberg war zu dem Zeitpunkt BHW Platz 1 von hinten vom Bedingungswerk. Das heißt, da habe ich schon gedacht, okay, wenn du für eine Gesellschaft alles vermittelst, ist das auch irgendwie nicht das Beste und nicht das Geilste. Und dann habe ich gedacht, komm, ich muss in die unabhängige Beratung und bin dann, wie gesagt, unten im Strukturvertrieb.
Okay, das heißt, der BU, es war ein sauberer BU-Fall, keine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, ähnliches. Es war einfach bedingungsgemäß kein Leistungsfall.
Also ich, ehrlich gesagt, erinnere ich das gar nicht mehr so was es war. Aber es war ein abgelehnter Leistungsfall. Ja. Ich glaube auch, dass da auch eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung mit dabei war. Aber ich habe dann später auch noch da über die Regulierungspraxis was erfahren, was recht spannend war. Aber für mich war in dem Moment damals einfach klar, ich werde nie wieder für eine Gesellschaft arbeiten, weil der Bereich Bausparen war damals top bei BHW, aber alles andere war nicht deren Steckenpferd.
Ja.
So, und dann war der Weg eigentlich relativ einfach zu sagen, man geht dann in die unabhängige Finanzberatung.
Ja, okay. Da bist du ja heute noch. Und wie ist dann der Weg gewesen zu dem deutschen Finanzhaus, was es ja heute ist?
Oh, der war noch relativ lang. Ich war also ein Jahr lang bei Tauris. Einer meiner besten Freunde ist dort auch heute noch Geschäftsführer. Das war eine gute Zeit, da habe ich viel gelernt, aber es war nicht mein Fall, da ein Team aufzubauen. Es war auch nicht mein Fall, da auf niedrigen Promillstufen zu arbeiten. Und ich war vom ersten Tag an da bester Eigenumsatzmann. Es gab mal einen einzigen Monat, wo jemand besser war als ich. Ein anderer Kollege, der auch heute mit mir zusammenarbeitet.
Okay.
Und sonst, da war das immer... Hat mir das am meisten Spaß gemacht. Mir hat es keinen Spaß gemacht, Leute in die Branche zu holen, die gar keine Lust drauf haben. Mhm. Und dann habe ich nach ein bisschen länger als einem Jahr eine eigene Gesellschaft gegründet mit einem meiner besten Freunde. Und da haben wir dann 2 Jahre lang einen kleinen Vertrieb gehabt, waren 20 Leute. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir nochmal die Welt erobern. Haben dann mit 2 anderen Partnern damals uns zusammengetan, einen relativ großen Vertrieb aufgebaut mit bis zu 600 Mitarbeitern.
Wow, okay.
Da habe ich das Produktmanagement geleitet, habe auch vertrieblich selber noch viel gemacht. Und ich habe eigentlich immer gemerkt, dass ich am meisten Spaß daran habe, selber zu beraten.
Ja.
So, und ich hatte aber auch die Situation, dass ich in meiner vertrieblichen Verantwortung über die Jahre immer das Problem hatte, dass wir auch Vertriebspartner hatten, die natürlich stark waren. Mhm. Und die Leute, die richtig gut im Eigenvertrieb waren, die selber gar nicht Bock hatten, ein Team aufzubauen, das waren eigentlich dann immer die, die dann irgendwann auch wieder gehen wollten, weil sie eigene Bestände haben wollten, weil sie selber ihr eigenes Ding machen wollten. Das ist eigentlich das, was mir am meisten wehgetan hat, dass ich die Leute, mit denen ich am liebsten zusammengearbeitet habe, dass ich die dann verloren habe teilweise. Ja. Und das hat dann auch am Ende dazu geführt, dass ich dann meine Tätigkeit als Vorstand dann abgelegt habe, ich auch anteilsmäßig dann aus der Gesellschaft ausgeschieden bin und dann gesagt habe, ich gründe jetzt das Deutsche Finanzhaus und zwar als Zuhause für Vertriebler, die nicht in einem Vertrieb tätig sein wollen, aber die auch nicht alleine sein wollen.
Ja.
So, und selber für mich aber auch den Fokus dann darauf zu legen, primär selber beraten zu wollen.
Ja, diese bis zu 600 Leute damals, habt ihr die neu in die Branche rekrutiert oder habt ihr abgeworben von Bestehenden?
Beides.
Beides, okay.
Ja.
Was hat überwogen?
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen.
Ja, okay.
Ich würde sagen beides. Also kann ein ähnliches Verhältnis gewesen sein.
Okay, gut, ja. Ja, weil das ja heute auch immer noch ein gängiges Geschäftsmodell ist, ne, für viele eben zu sagen, okay, wir werben einfach aus den Strukturvertrieben die Leute aktiv ab, ne? Und hat es ja offensichtlich auch vor einigen Jahren schon gegeben.
Ja.
Ne? Hat es ja immer gegeben wahrscheinlich, aber jetzt...
Naja, Leute, die aus dem Strukturvertrieb kommen, sind ja auch oft letztendlich gut ausgebildet. Das muss man einfach sagen. Und die Branche hätte ja auch ohne die Leute aus dem Strukturvertrieb auch ein Menschenproblem. Das muss man sagen. Das heißt, die gesamte Branche sollte ja grundsätzlich den Strukturvertrieben schon dankbar sein, dass es sie gibt.
Ja, richtig. Und selbst, soweit ich informiert bin, ist ja so ein heute großer Vertrieb wie Tauris, ist ja auch mal aus einem anderen Strukturvertrieb entstanden. Also auch das sind ja Modelle, die dann irgendwann mal durch ein Ausscheiden irgendwann dann wieder selbst groß geworden sind. Ne?
Ja.
Also, und davon gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar Hände voll mehr am Markt, wo aus den großen 2, 3 hauptgroßen Vertrieben, sage ich mal, Aussteiger irgendwie was Neues hochgezogen haben.
Ja.
Was genau hat dich dann bewogen, das voll durchzuziehen, dieses Thema, ich will zum einen selber beraten, aber ich möchte auch anderen die Plattform geben. Was hat dich getrieben, woher kam dein Glaube daran, dass das funktioniert?
Also eigentlich relativ einfach. Ich bin jemand, der nicht gern alleine arbeitet. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, alleine jetzt irgendwo aus dem Keller rauszuarbeiten oder alleine ein Büro in der Stadt zu haben, ohne mit Leuten was gemeinsam zu bewegen. Und ich arbeite schon immer gern mit Menschen zusammen und bin auch jemand, der Beziehungen gerne pflegt und habe gedacht, komm, man kann das einfach mit mehreren Leuten zusammen machen. Man hat dann auch eine Art Einkaufsgemeinschaft. Dadurch hat man natürlich auch eine andere Verhandlungsposition gegenüber Gesellschaften.
Ja.
Das kann sich natürlich sowohl auf der Konditionenseite als auch bei Kulanzfällen, im Schadenfall etc. gut widerspiegeln. Und ich glaube halt, dass man immer gemeinsam stärker ist und man ja am Ende diesen ganzen Bereich, den ja uns jeder selber machen müsste, wie Verhandlungen mit Versicherern, wie Verwaltung und so weiter, dass man das einfach auf mehrere Köpfe gut umlegen kann und man dann als Team halt letztendlich das Ganze macht. Und das macht mir auch am meisten Spaß.
Ja.
So, und ich habe auch letztendlich Spaß daran, Leute vertrieblich zu entwickeln und denen Tipps zu geben, wie sie Dinge machen können, wie sie ein bisschen was lernen können.
Ja.
So, genauso wie ich das auch mal genossen habe von meinem BHW-Menschen.
Dann, Jonas, lass uns mal ein bisschen über dich sprechen.
Sehr gerne.
Deine Historie ist noch nicht ganz so lang, weil du auch noch nicht ganz so alt bist.
Das ist so.
wie dein Kompagnon. Wie bist du in der Branche gestartet?
Wie bin ich in der Branche gestartet? Ich hatte immer schon ein hohes Interesse an Finanzen, vor allem an Geldanlage, einfach weil mein Vater das viel mit mir gemacht hat, auch schon mit so 16, 17. Und ich habe.
Wie sah das aus? Was hat dein Vater mit dir gemacht?
Er hat mir grundsätzlich aber mal gezeigt, wie sieht das aus mit Aktienfonds, was macht er da, wie investiert er in einzelne Aktien? Und das fand ich hochgradig spannend. Also, das ist einfach, Aktien sind einfach ein Teil des Lebens. So, wenn ich eine Aktie
aber
kaufe.
Bei sehr wenigen Menschen.
Genau, bei sehr wenigen Menschen. Teil des Lebens der Geldanlage, aber letztendlich ist die Börse ja unser Alltag. Also, kannst du ja in kaum einen Supermarkt gehen, ohne dass du da nicht ein Aktienunternehmen findest. Ja. Und dieses Interesse, warum soll ich nicht mein Geld in Unternehmen anlegen, wo ich tagtäglich Kunde bin, war so dieser Triggerpunkt. Also das war für mich total logisch. Ja. So, darum hat mich das immer gereizt.
Was hat dein Vater beruflich gemacht oder was macht er heute noch?
Mein Vater arbeitet in der Bank tatsächlich.
Okay, also alles klar.
Im Backoffice, nicht im Vertrieb, aber hat dadurch immer viel mit den Abläufen der Bank zu tun gehabt und sich auch ein hohes Eigeninteresse viel immer für verschiedene Zeitschriften gelesen, die dann zu Hause rumlagen, wodurch ich früh in Kontakt damit gekommen bin.
Ja, okay. Ich habe schon gedacht, dann wärst du der statistische absolute Ausreißer, wenn dein Vater, der jetzt vielleicht Beamter in der Behörde war, auf einmal mit dir über Aktien spricht. Aber gut, jetzt der berufliche Weg schreibt
genau,
so ein
bisschen
vor.
Genau, also es gibt schon gewisse Parallelen, auch wenn ich direkt im Vertrieb oder Außendienst war oder in der Beratung.
Ja, gut, aber die Affinität ist dann ja trotzdem da. Ne?
Ja.
Das ist ja spannend. Okay, und dann... Wie ging es dann weiter?
Wie ging es dann weiter? Ich habe einen Ausbildungsjob gemacht auf dem Dorf und habe dadurch gute Connections zu einem Unternehmen gehabt, habe dann meine Ausbildung da angefangen, obwohl es gar nicht mein hundertprozentiges Interesse war.
Was war so, das für ein Job?
Das war Groß- und Aushandel bei einem großen LKW-Vermieter. Ja. So, das Interesse lag aber eigentlich schon immer mehr bei Finanzen, aber habe ich aus Faulheit nicht gemacht. Ja, aber wie das Zufall das dann so will oder wie dann auch die Strukturvertriebe, Alex hat es eben angesprochen, auch überall ihre Finger im Spiel haben, hat mich dann irgendwann mal ein Kumpel angesprochen. Hör dir das doch mal mit an. Du hast mal erzählt, du setzt dich mit Aktien auseinander. Ich habe das über Umwege mal gehört. Ja. Komm doch einfach mal mit.
Ja.
So, und dann nahm das so seinen Lauf und ruckzuck war ich im Strukturvertrieb dabei, weil dass die auch einfach das getriggert haben, was mich gereizt hat an dieser Branche. So, und gerade diese Punkte, ich war vorher mal bei der Sparkasse, bei der Volksbank, weil ich dachte, okay, du setzt dich selber mit Finanzen auseinander. Es gibt Banken, die machen das tagtäglich. Warum machst du es selber? Ja. Warum sollst du es nicht abgeben? Und da habe ich gemerkt, okay, die Banken in den Beratungsgesprächen, wo ich dann mal testweise war, das ist nicht das, was mich abholt.
Ja.
Und genau das wurde dann halt getriggert auf den Abenden, wo ich im Strukturvertrieb war, was mich dann natürlich wahnsinnig gereizt hat. So.
Diese Testberatung, hast du die, also warst du zu dem Zeitpunkt schon im Strukturvertrieb oder hast du das vorher schon gemacht?
Das war davor tatsächlich, aber das hat natürlich das vom Strukturvertrieb umso mehr verstärkt, weil die da genau gegenschießen konnten und ich es viel besser einordnen konnte. Was machen die da und wie kann Finanzberatung doch noch aussehen?
Ja. So. Ja, okay, weil es ist ja ein gängiges Mittel, auch im Einarbeitungsprozess der Vertriebe, zu sagen, hey, jetzt gehst du halt mal einmal um den Marktplatz hier und lässt dich mal von allen 3, 4, 5 Banken einmal testberaten, damit du mal siehst, wie machen andere das und wie machen wir das und dann hast du halt ein Bild. Ne? Das ist ja so häufig eine Story, die man so
durchaus mitbekommt. Ja, aber ne? wurde da auch gemacht regelmäßig so, aber ich hatte dieses Bild halt schon vorher.
Okay,
so, und darum war der Weg dann relativ klar, oder ich konnte es viel besser ergreifen, wie gut diese Dienstleistung ist.
Und wie lange warst du dann da?
Ich war dann, lass mich mal kurz überlegen, 2020 bis 2022 da. Also ich war wirklich 2 Jahre im Strukturvertrieb.
Ja.
Genau, also gar nicht so war lange. Nicht so lange. Am Ende haben die, glaube ich, auch deutlich mehr Zeit in mich investiert, als sie wieder rausbekommen haben. Ich glaube, die haben sich das ein oder andere Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen da, weil vertrieblich und so weiter war das dann alles da noch nicht so ganz viel mit meiner rationalen Denke, die ich halt von meinem Vater bekommen hatte.
Ja, okay, ja klar, dann denkt man Dinge da dreimal durch, bevor man jemanden anspricht. Denn,
genau.
Okay, das heißt, deine vertrieblichen Erfolge waren da auch noch überschaubar zu dem Zeitpunkt?
Komplett überschaubar. Ich hab mich immer eingeengt gefühlt von diesem Strukturvertrieb, haben ja nicht den besten Ruf. Also wenn man das im Freundeskreis erzählt, da schreit jetzt, also die wenigsten Kumpels sagen, oh geil, dass du das jetzt machst. Das ist ein ganz kleiner Teil, der das sagt. Und das hat mich immer eingeengt, so auch. Dieses, okay, ich werde mit diesem Strukturvertrieb verbunden und da kann irgendjemand anderes innerhalb dieses Strukturvertriebes Scheiße bauen und das fällt auf mich zurück, obwohl ich einen guten Job mache.
Ja.
Das war für mich immer einengt. So, das hat mich, da habe ich mich nie wohl gefühlt. So, plus, dass ich auch Bock hatte, was Eigenes aufzubauen, Marke. So, und das hat mich einfach eingeschränkt. Da hat mir was gefehlt im Strukturvertrieb.
Und dann hast du Alex kennengelernt.
Ja, nicht so ganz. Es war noch ein Zwischenschritt da. Ich war dann irgendwann auf einer Messe von der Fondsfinanz und habe mir einfach mal mal so ein bisschen die Welt angeschaut, habe mit Pools gesprochen und so weiter, weil im Strukturvertrieb, du kriegst es ja gar nicht mit, was da abgeht.
Ja,
so.
Richtig. Ja.
Irgendwann habe ich im Strukturvertrieb gekündigt, gesagt, ja, ich mache das schon mit irgendeinem Pool. Es wird ja schon laufen. So, ich weiß ja, was die besten Produkte am Markt sind und bin da relativ blauig euch rein und die ersten Monate hat das auch gut funktioniert. Also raus aus dem Strukturvertrieb war für mich ein riesen Brustlöser. Es war ein richtiges Ding, boah, jetzt habe ich nochmal richtig Bock, was aufzubauen, weil ich habe eine Beratungsstruktur, ich habe das Fachwissen grundlegend, hatte da ein recht hohes Selbstvertrauen und bin dann einfach in der Branche gestartet, ja. Mit einem neuen Maklerpool, so die ich mir alle angeguckt hatte in der Branche. Und die ersten 3-4 Monate liefen dann an, voll in der Selbstständigkeit, voller Eigenverantwortung. Ich musste mich nirgendwo mehr rechtfertigen, ich konnte das machen, wo ich immer Bock drauf hatte.
Ja.
Aber ich habe dann an einem gewissen Punkt gemerkt, okay, es funktioniert, aber ich bin halt einsam. Also ich saß bei meinen Eltern im Kinderzimmer, habe da die Beratung angefangen, bin dann irgendwann nach Hamburg in eine WG gezogen und dachte mir, okay, das ist es dann am Ende auch nicht. Also gute Umsätze schreiben und hier jetzt zu sitzen und den ganzen Tag zwar mit Leuten zu telefonieren, aber keine Interaktion zu haben, das war es nicht. Und Mitarbeiter direkt einstellen, an dem Punkt war ich auch noch lange nicht. Ja. Ich habe richtig gemerkt, wie ich dann in so ein Loch gefallen bin, obwohl ich eigentlich beruflich auf dem Punkt war, wo ich hin wollte, was Eigenständiges aufbauen.
Ja.
So. Und wie der Zufall das dann so wollte, ist über den Nachbarn von meinem Elternhaus, der vor 20 Jahren mit Alex mal zusammengearbeitet hat, das entstanden, dass meine Eltern mit den Karten gespielt haben an dem Abend.
Ja.
Und mein Vater erzählte, ja, Jonas ist jetzt rausgegangen aus Strukturvertrieb und hat sich beim Pool angebunden. Und der Nachbar sagte dann, ja, hier, ich habe da noch einen Kontakt. Vielleicht ist das für Jonas ja einfach mal interessant, weil die Branche ist ja schon sehr umfassend, erschlagend.
Ja.
So, bevor ihr da irgendwas in was Falsches allein reinrennt.
Ja.
So kam dann der Kontakt zu Alex tatsächlich zustande und erstmal ging es halt auch nur darum, dass wir mein Makler-Business quasi über die Einkaufsgemeinschaft vom Deutschen Finanzhaus anbinden.
Und dann, mittlerweile bist du ja Geschäftsführer mit dabei, ne?
Mittlerweile bin ich Geschäftsführer, es ist so ein bisschen, es ist einfach eine Liebesgeschichte geworden, die daraus entstanden ist. Wir haben uns so kennen und lieben gelernt.
Ja.
Ich bin dann halt ins Büro mit rein, weil ich habe eben gesagt, der Faktor Mensch war mir einfach wichtig, wieder ein Umfeld zu haben.
Ja.
Und Alex hatte mir dann angeboten, komm mal ins Büro, schau dir das an, wir haben auch einen Platz hier für dich. So, und da war nie davon irgendwo ein Ansinn hinter, dass wir mal zusammenarbeiten, so, sondern es ging nur um diesen Büroplatz.
Ja.
So, und im Laufe der Zeit haben wir dann gemerkt, okay, wir sind zwar grundauf verschieden, wir beraten auch unterschiedlich in der Art und Weise und ergänzen uns aber wahnsinnig gut. Ja. So, und das hat sich dann beim Mittagessen rausgestellt, wenn wir so mal im Büro geschnackt haben. Alex hat mir auch wahnsinnig viel geholfen.
Mhm.
So, also ich hatte keine Ahnung von privater Krankenversicherung zum Beispiel.
Ja.
So, da das Wissen zu bekommen. So, und über diesen ständigen Austausch haben wir gemerkt, okay, wir ergänzen uns wahnsinnig gut. Warum machen wir nicht mal was zusammen?
Ja.
So, und da ist dann ja erst die Prokuristenstelle im Deutschen Finanzhaus daraus entstanden, dass ich mal ein paar Digitalisierungsprojekte übernommen habe. Und da hat sich das so weiterentwickelt und setzen wir so auf den Punkt, dass wir unsere beiden Maklerunternehmen zusammen fusionieren.
Der Unterschied war ja letztendlich auch, dass du dich von Anfang an dafür interessiert hast, ein Unternehmen mitzuentwickeln.
So, ja.
Man muss immer sagen, dass Jonas sehr prozessorientiert ist. Und das hat uns auch enorm geholfen jetzt. Und das ist wirklich ja dann eine Liebesgeschichte, die irgendwie entstanden ist und die aber auch immer mehr zusammengewachsen ist und die sich gut ergänzt. Weil Jonas halt da Stärken hat, die ich vielleicht in Bereichen, wo ich keine Stärken habe und die gefehlt haben, die jetzt langsam in vielen Bereichen abgeschlossen sind, wir auf einem guten Weg sind. Und das kombiniert dann mit vertrieblichem Know-how von meiner Seite hat eigentlich dann perfekt gepasst.
Also ihr verschmelzt jetzt eure beiden Maklerunternehmen in der DFH Makler GmbH, das ist dann das Ziel, oder?
Genau, man muss ja immer wissen, wie ist das DFH, das Deutsche Finanzhaus, aufgebaut. Am Ende ist das Deutsche Finanzhaus eine Gesellschaft, die anderen Maklern eine Plattform bietet als Einkaufsgemeinschaft, als Partner, wo letztendlich das ganze Rechtliche, die ganze Abwicklung etc. organisiert wird. Und jeder Partner im Deutschen Finanzhaus ist dann letztendlich freier Makler als 93er. Und das betrifft sowohl mich mit meiner Beratungsgesellschaft als auch Jonas mit seiner Beratungsgesellschaft. Und die haben wir jetzt fusioniert zur DFH Makler GmbH. Das heißt, wir sind genauso Vertriebspartner wie jeder andere Vertriebspartner beim DFH auch.
Und
das macht letztendlich auch das Unternehmen aus, weil wir keine Geschäftsführung haben, die von dem Unternehmen leben muss, sondern wir leben von unserem Vertrieb und wir haben letztendlich das, was wir oben an Marge haben, da hauen wir vieles auch von wieder raus und geben das auch in den Vertrieb rein, um den weiterzuentwickeln und dann letztendlich zu wachsen. Und da profitieren wir dann ja mit unseren Maklerunternehmen auch wieder von.
Am Ende kannst du mal sagen, es ist so von Maklern für Makler, ne? Also wahnsinnig viel, was wir mit wir haben 15 Angestellte in unserer eigenen Maklerfirma, wo wir viele Prozesse testen können, die wir dann einfach ins DFH weitergeben können, sodass wir nicht irgendwas blind entwickeln müssen, uns Makler dazu holen müssen, um das Wissen zu haben, sondern wir wissen selber, wie das Business funktioniert und können dann Leuten ja auch viel zielgerichtet in WLA dann auch Hilfe an die Seite stellen bei den Hürden, die sie im Makleralltag einfach haben.
Lass uns doch mal drüber sprechen. Alex, vielleicht kannst du was dazu sagen. Wer sind denn jetzt eigentlich konkret die Makler, die oder für die ihr spannend seid?
Also für wen sind wir spannend? Also wir sind auf jeden Fall nicht spannend. Das war ja die Frage von vorhin für Quereinsteiger. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Wir haben den einen oder anderen Bankkaufmann, der sich gerne selbstständig machen möchte, der sich selbstständig machen wollte. Das hat recht gut funktioniert. Und ansonsten sind wir spannend für Leute, für ausgebildete Versicherungsfachleute mindestens, die sagen, ich möchte auf der einen Seite ein Zuhause haben. Das heißt, ich möchte nicht alleine sein. So wie Jonas dann bei seiner Pool-Lösung, wo man dann eingeht, die einfach ein Team haben wollen, die aber nicht in den Zwängen eines Vertriebes stecken wollen. Also die nicht das Montagsmeeting haben wollen, die nicht, was weiß ich, was es alles so gibt. Ja, dass die einfach auch sagen, okay, sie wollen selber unternehmerisch handeln. Das heißt, wir sehen uns als Dienstleister, als Partner, aber wir helfen den Leuten natürlich auch, sich zu entwickeln, wenn sie wollen. Wenn sie es einfordern, wenn jemand, es wird keiner zu irgendwas gezwungen. So, das ist.
Ja klar, eine gewisse Weiterentwicklung macht ja schon auch irgendwie Sinn. Aber wenn sie halt extern aufgezwungen ist, macht es meistens zumindest mal keinen Spaß, ne?
Ja, das kennt man ja aus den Vertrieben. Also ganz, wo man auch aus meiner Zeit noch, wo du 100 Leute sitzen hast, erstmal 80 Leuten sagen musst, dass sie nur Geld verdienen können, wenn sie auch arbeiten. Ja, das ist. Die Leute, die man dazu überzeugen muss, die passen nicht zu uns rein. Wir haben kein Vertriebscontrolling. Das heißt, Leute, die eigenmotiviert was erreichen wollen und die einen Partner auf Augenhöhe haben wollen, die sind bei uns perfekt und ich glaube auch, dass wir und vertrieblich speziell ich die Leute auch sehr gut weiterentwickeln kann und denen schon ein Stück weit was mitgeben kann. Ich glaube, das kann Jonas, der mit mir sehr eng zusammengearbeitet hat und das ja heute noch tut, bezeugen, dass wir da schon, dass du ja auch ganz andere Umsatzgrößen schreibst heute als damals. Und sicherlich nicht nur durch mein Beitun, aber ich glaube, ich habe ihm zumindest geholfen und Wege gezeigt, wie das einfacher geht.
Ja, du irgendwann hast du mal zu mir gesagt, bin ich dein Servicetelefon, weil ich wirklich so oft angerufen habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der Alex hat so viel Expertise für mich. Das muss ich mir irgendwo rausholen.
Aber zum Glück meistens ja erst abends. Ich hatte ja immer Zeit.
Immer, ja.
Abends, was heißt abends? 22 Uhr, oder?
Ja, auch mal früher. Es wurde auch zurückgerufen im Laufe des Tages. Aber man kann es halt, wenn man es einfordert, dann kriegst du da ganz, ganz viel Wissen und Know-how.
Wobei wir heute eigentlich auch, wir machen oft um 22, 23 Uhr eigentlich so unseren Abschlusscall. Ja. Da sind alle aus Termin raus.
Gute Nacht, Luft.
Gute Nacht, Call. Aber gut, das ist jetzt dann eher auf Geschäftsführerebene so Austausch, was ist gelaufen oder...
Ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben wir schon oft gemacht oder schon fast immer gemacht. Wir haben ja wirklich immer einen sehr engen Draht von Anfang an gehabt. So und,
und auch ähnliche Arbeitszeiten, ne? Also wir fangen beide einen Tick später an und dann zieht sich das auch in den Abend länger rein.
Ja, okay,
so,
ja,
und dann ergänzt sich das ganz gut, ne?
Ja. Okay, aber unterm Strich, für die jetzt hier zuhören, also man muss bei euch nicht abends um 22 Uhr noch mit euch hier. Man muss es auf gar keinen Fall. Man darf es einfordern,
man darf auch anrufen. So, und wir gehen dann auch gerne zu unchristlichen Uhrzeiten ran und supporten halt. Also wie ich eben schon gesagt habe, also Alex hat damals irgendwann gesagt, biet dein Servicetelefon, weil ich wirklich jede kleine Sache eingefordert habe. Viermal
am Tag.
Ja. Und das darf jeder und das soll jeder, weil am Ende ist ja auch, Leute kommen ja von Ausschließlichkeit oder aus dem Strukturvertrieb. So, und wie ich das eben auch gesagt habe oder festgestellt habe, man kennt ja gar nicht die ganze Welt. Also einem fehlt ja auch einfach noch viel, obwohl man denkt oder im Strukturvertrieb auch das Gefühl bekommt, ich kann doch alles, ich weiß doch alles. Und wenn man dann alleine ist, dann fehlt doch nochmal an der einen oder anderen Stelle was.
Ja, genau, du sagst ja so schön, du weißt alles, also man glaubt, man weiß alles, aber das Schöne oder das Schlimme ist, du weißt halt nicht, was du nicht weißt.
Toller Satz.
Und wenn du einmal vom Strukturvertrieb aus in die Maklerwelt gewechselt hast, dann stellst du fest, was du alles noch nicht weißt. So. Und das ist ja, das ist dann der Punkt, wo viele, ja, ich habe ja auch einige Jahre für einen Maklerpool gearbeitet und wenn du dann insbesondere junge halt, ich sag mal, mehr oder weniger unerfahrene Leute dann hast, die relativ früh ausscheiden und dann eben sich frei für den Pool entscheiden, die sind halt einfach lost, ne? Die wissen überhaupt nicht mehr, wo sie anfangen sollen, wie sie den Tag strukturieren sollen.
Du wirst erschlagen.
Genau.
Also das kommt so viel auf dich zu.
Du siehst ja ein Webinar oder irgendwas nach dem anderen rein und bist halt einfach vollkommen überfordert, ne? Das ist so ein bisschen wie das junge Mädchen vom Land gerade Führerschein gemacht und dann ab nach Hamburg, Berlin in die Innenstadt mit dem Auto, ne?
Ja.
So wurde erstmal so unsicher am Steuer und dann ab in die Großstadt, so, ne? Das ist, glaube ich, so ein Bild dazu. Ne? Da können natürlich auch junge Männer sein. Unsichere Männer am Steuer gibt es auch, habe ich mal gehört.
Gibt es auch, durchaus. Vielleicht gehörte ich mal dazu, ich weiß es nicht.
Ich glaube es heute immer.
Ich habe es mir selbst nicht eingestanden.
Dass du
Unsicher, Jonas, beim Autofahren.
Ja, du bist doch schon mal mitgefahren bei mir, sag mal.
Ja, ohne das, also du musst jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber wie hat sich jetzt dein Vertriebserfolg verändert? Also damals im Vertrieb hast du ja gesagt, ja, war überschaubar, und heute sagt ja Alex auch, dass du deutlich in andere Sphären vorgedrungen bist. Ja. Also was heißt das für dich konkret?
Was heißt das konkret? Im Strukturvertrieb habe ich teilweise dann 50 bis 100.000 BWS geschrieben. So, da war
pro Monat?
Monat. Ja, okay. Pro Monat. Und da war 150.000 einmal gut. Ja. So, und dann bin ich aus dem Strukturvertrieb raus, dann war mein Ziel, Selbstständigkeit sollte man ja auch als Ziel haben, dass man da mal auf 7.500 bis 10.000 Euro Umsatz kommt, ja, das zu decken, die ganzen Kosten.
Ja.
So, und das habe ich da in der Zeit dann immer erreicht, da hatte ich so meine 200 bis 300.000 BWS, da war immer auch ein schlechterer Monat bei.
Ja.
So, und dann durch Alex zu tun und durch Optimierung, oft sind es dann ja nur noch kleine Stellschrauben, um das nächste Level zu erreichen, die man selbst aber einfach nicht mehr findet und nicht mehr sieht.
Ja.
Es ist jetzt zum Schluss, bevor wir fusioniert haben, auf einen Schnitt von 450 bis 600.000 BWS gegangen, wo auch mal Ausreißermonate mit 1 Million dabei waren.
Ja.
So, ne?
Cool.
Also wenn ich zurückblicke, ich glaube nicht, dass ich das ohne das Deutsche Finanzhaus geschafft hätte oder ohne Alex zutun und den Input, den ich mal bekommen habe, weil die Maklerwelt halt einfach dann zu vielseitig ist und man nicht alles bedenkt, mitkriegt oder vielleicht auch mal einen Fehler macht, der einem teuer zu stehen kommt. Ne?
Ja, und ich habe dann gedacht, das ist ja mal ein Anfang, damit kann man ja mal arbeiten, da können wir ihn ja weiterentwickeln.
Ja, in welcher Kundenzielgruppe bist du heute unterwegs?
Welche Kundenzielgruppe? Ich habe zwischendurch mal Psychotherapeuten beraten und die viel angezogen, habe dann aber gesagt, okay, ich möchte das wieder weiterziehen und habe dann gesagt, ich gehe wirklich viel auf junge Akademiker, was auch viel aus dem Freundeskreis einfach kam und wo ich die Situation halt auch viel kenne. Okay, der eine möchte in die Stadt, der nächste möchte am Ende ein Haus bauen auf dem Dorf, wo ich einfach ein gutes Verständnis für habe, weil ich einfach Teil dieser Zielgruppe bin. So, und dementsprechend ist das die Gruppe, die ich sehr gerne berate und wo ich aktuell unterwegs bin, was aber nicht ausschließt, dass ich natürlich auch mal andere Kunden berate. Ne? So.
Okay, aber im Schwerpunkt klingt das dann für mich nach Privatkundengeschäft.
Genau, nach Privatkundengeschäft, Der Schwerpunkt ist korrekt. Ja.
Ja, und in dem Bereich dann solche Zahlen zu schreiben, das ist ja schon mal überm Durchschnitt auf jeden Fall. Deutlich überm Durchschnitt.
Macht Spaß, ja.
Ja, es liegt natürlich auch daran, dass Jonas auch genauso fleißig ist. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich gar nicht so lange überlegen musste, ob wir was zusammen machen wollen, neben dem, dass es so menschlich und moralisch passt. Weil wenn ich denn mal am Wochenende ins Büro gefahren bin, dann fand ich es eigentlich immer sehr herzerwärmend, dass ich, wenn ich um 10 am Samstag im Büro war, Jonas schon längst da war. Und ich kannte das eigentlich immer nur noch so aus den Jahren davor, wenn ich am Samstag ins Büro fahre, dann habe ich meine Ruhe. Hatte ich fortan nicht mehr. Und das war eigentlich immer das Schöne. Das erklärt es bei dir natürlich auch, dass du extrem fleißig bist.
Mir hat das einfach Spaß gemacht, so, ne? Also diese Branche trägt mich schon irgendwo durchs Leben und prägt viel Leidenschaft, so, ne?
Ja.
So, aber kannst natürlich auch andere Wege gehen. So, wir müssen nicht um 22 Uhr telefonieren und niemand muss auf dem Samstag da arbeiten. Wir unterstützen natürlich auch dabei, dass jemand dann in der Art und Weise, wie er arbeiten möchte, erfolgreich wird im Maklerbusiness. Ne?
Was sind die Hard Facts, die, ich sag mal, als Benefit dastehen, wenn jetzt jemand überlegt, sich bei euch anzubinden?
Ich kann gerne mal anfangen. Also ich glaube, die Hard Facts ist ja erstmal diese Struktur zu schaffen, wie starte ich jetzt rein? Und da hat Alex schon etliche begleitet. Ich habe jetzt auch, glaube ich, in den letzten 2 Jahren die ersten 5 Leute begleitet, so einfach da wirklich eine Struktur zu geben. So, dann individuell, das ist so der erste große Hard Fact.
Was genau meinst du mit Struktur?
Das fängt ja an, wo hole ich, also welche Produkte empfehle ich? Also welche Privathaftpflicht ist gut? Wie wicke ich einen Schaden ab? So, wie mache ich eine Beratungsdokumentation? Was ist mit diesem Thema Datenschutz? Das schwillt ja überall rum. Niemand hat Bock drauf. Aber es gibt halt die 10-20% in Deutschland, die da halt richtig dann strikt rausdrehen wollen. So, und die das auch um die Ohren haben. Wo speichere ich Gesundheitsdaten ab? Wie fordere ich Gesundheitsdaten an? So, also wirklich für jedes Produkt und jeden Prozess, den ich im Makleralltag habe, Unterstützung zu bieten und Optionen aufzuzeigen, sodass sich jemand da was raussuchen kann, wie es für ihn am besten passt.
Und da sind ja gerade Leute, die aus der Ausschließlichkeit kommen, die sind natürlich da wesentlich unvorsichtiger. Und ich glaube, wenn die keine gute Betreuung am Anfang haben, Begleitung haben, dann gibt es davon auch wirklich viele, die auf die Schnauze fallen können. Die haben zwar oft vertrieblich schon was auf dem Kasten, aber gerade was diese Themen, die ja auch letztendlich der Ausschließlichkeitspartner vorher abgenommen hat, die haben sie dann nicht. Und da ist es auch wirklich unsere Aufgabe, die Leute da nicht einfach blind irgendwo reinlaufen zu lassen. Da haben wir halt alle Prozesse geregelt.
Also das ist so der erste Hard Fact, ne? Der große, der sich in ganz, ganz viele Unterteile...
Ist ja einer der wichtigsten, ne?
Weil
du kommst halt aus einem System, wo du alles hast. Und auf einmal musst du dich um alles selber kümmern. Und das fängt ja beim Maklervertrag an, das geht über die S-Information, sonstige Dinge, ne? Und das habt ihr alles geregelt, das kann jeder für sich dann individualisieren oder wie
genau, läuft
das?
Wir haben es vollumfänglich geregelt, wir stehen oft im engen Austausch mit Anwälten dazu, dass da wirklich alles sauber ist. Wir haben ein Backoffice, einen Prokuristen, den wir immer so als unsere Opposition bezeichnen, der wirklich alles nochmal challenged von uns und das auf Herz und Nieren prüft, sodass wir das auch in-house haben, so, und dass wir unsere Ideen dann abrunden, weil wir zwei komplett unterschiedliche Perspektiven noch wir, die sehr aktionistisch sind, was anschieben wollen und einer, der es dann nochmal zu Ende denkt. So, und davon können natürlich dann am Ende alle profitieren und niemand fliegt irgendwas um die Ohren. So.
Und es wird halt auch ständig auf dem Laufenden gehalten. Ja, das sind ja alles, das verbraucht ja alles ganz schön viel Zeit, wenn man das sauber machen möchte. Aber das gesamte Thema, auch Beratungsdokumentation, das sind alles Themen, die müssen gut sein und man hat immer mal einen Fall, wo man auch vielleicht mal die Beratungsdokumentation benötigt. Und ich hatte zwar noch nicht viele, aber ich hatte auch schon 3 oder 4 Fälle im Leben, wo ich einfach ein gutes Beratungsprotokoll brauchte und auch immer das hatte.
Ja.
So, weil wir brauchen uns ja nicht drüber unterhalten, wenn ich mal einen Schadenfall habe und ich habe kein Beratungsprotokoll, dann mag das sein, je nach Haftpflichtversicherer, dass das noch abgedeckt ist. Aber ich würde mal behaupten, dass wenn der merkt, ich habe hier einen Kunden, der macht selber keine Dokumentation. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Haftpflichtversicherer dann auch sagt, naja, wir suchen mal zum Ablauf, kann der sich mal einen anderen Versicherer suchen. Ja, ja. Und deswegen halte ich das gesamte Thema für extrem wichtig. Und da sind wir extrem gut aufgestellt. Also wir haben eine Beratungsdoku, die wir auch an andere Maklerkollegen verkaufen. Die haben wir lange entwickelt, die führen wir fortlaufend fort und die ist am Ende ist sie teilautomatisiert, das heißt, die ist extrem einfach zu bedienen. Und ich glaube, dass es wenig Berater gibt, die in dieser Qualität dokumentieren wie wir und das Wichtige dabei fast ohne Aufwand.
Okay, wie läuft das genau ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben viele Textbausteine letztendlich, aber die Kundendaten etc. werden alle übernommen. Das heißt, ich habe per Knopfdruck schon ein fertiges Beratungsprotokoll, arbeite dann mit Textbausteinen, muss da relativ wenig manuell machen. Ich bin am Ende vielleicht mit dem Protokoll eine Minute beschäftigt.
Spannend, okay. Gehen wir übrigens ja noch, wir machen ja noch ein paar Kurzfolgen hinten dran und also für den Zuhörer auch, ne, da werden wir nochmal genauer ein bisschen auseinandernehmen, das Thema, weil das finde ich auch super spannend, weil wie du sagst, ne, das ist halt so ein Pain-Thema, was man schleppt das irgendwie mit sich rum, aber wer ja schon mal einen Schadenfall hatte und dann ein Protokoll ziehen konnte, der wird dieses erhabene Gefühl gerade jetzt, wenn man das hört, wieder spüren, wie gut es sich anfühlt zu wissen, ach, okay, hier steht das alles und man ist so ein bisschen im sicheren Hafen.
Ne? Ich hatte das auch, da bin ich morgens, habe ich auf WhatsApp geguckt und dachte, oh, Kunde, Schadenfall abgelehnt und sagt, das hast du nicht versichert. Und ich hatte es tatsächlich dann manuell damals reingeschrieben, dass er das nicht gewünscht hat. Also natürlich bin ich immer im Kundeninteresse unterwegs und so vermitteln wir es auch allen.
Wenn der Kunde halt sagt, will ich nicht, dann ja.
Genau, so. Und das bringt nichts, wenn man es mal gesagt hat im Gespräch. Das muss dann schon irgendwo schriftlich stehen, dass ich damit vernünftig umgehen kann. Ne?
Wenn sich jetzt jemand für euch entschieden hat, wie sind die Rahmenbedingungen? Wie stehe ich da? 390er habe ich schon gehört, das hattet ihr vorhin gesagt, aber ja, wie ist so die Kooperations, was ist so der Rahmen in der Mitte?
Das Spannende ist, oder was, wir sind ja kein großer Vertrieb, das muss man, oder keine große Einheit. Wir sind wir sind knapp über 20 Leute.
Ja.
Das Besondere bei uns ist, wir wollen auch nicht 50 Leute jetzt morgen sein, wir wollen nicht stark wachsen, sondern wir sagen, wir wollen 1, 2, 3 neue Leute im Jahr haben, wollen uns auf die fokussieren, wollen denen helfen, sich zu entwickeln, sofern sie das abrufen wollen. Das kann sich jeder selber aussuchen. Das ist schon mal ein Unterschied. Und dann können wir uns jetzt endlich auch auf die Person fokussieren und können uns dann auch vollumfänglich um die kümmern und können dann auch sagen, wir können abends telefonieren, wir können 3, 4 Mal am Tag telefonieren und können dann letztendlich neben den ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen können wir dann letztendlich auch vertrieblich dann uns um denjenigen kümmern oder diejenige kümmern und die Person dann weiterentwickeln.
Wenn ihr jetzt so Anbindungsgespräche macht, steht ihr im Wettbewerb mit den klassischen Pools oder wie nehmt ihr das wahr, wenn jetzt jemand mit euch spricht, so wie du jetzt damals so gehst, man guckt sich alle Pools an und auf einmal stößt man auf euch. So, habt ihr dann das Gefühl, dass ihr eine Wettbewerbsposition habt zu den Pools oder ist das relativ schnell geklärt?
Ich sehe uns ja genau als was anderes, weil wir sind auf der einen Seite kein Vertrieb, wir haben ja den Vorteil, dass wir die Gemeinschaft haben, wir haben beispielsweise eine WhatsApp-Gruppe, wo sich alle unsere Vertriebspartner miteinander austauschen, wo wir Fachfragen schnell klären. Wir haben einmal im Monat haben wir per Teams ein Online-Meeting, wo wir letztendlich unsere Schulungen und sowas durchführen, was über 2 Stunden geht, wo wir Versicherer und andere Geschäftspartner einladen zu referieren, wo wir aber auch interne Themen dann letztendlich nochmal besprechen. Das heißt, wir haben haben schon eine Gemeinschaft, aber halt nicht mit diesen krassen Bedingungen, die man beim Vertrieb erfüllen muss. So. Und, und der Pool wiederum, der ist ja am Ende so, dass jemand da alleine ist. Das heißt, der hat natürlich ein ganz anderes, ja, der will das dann vielleicht auch, der will vielleicht alleine sein und sein komplett eigenes Ding machen. Und da gibt's ja genug Leute, die dann irgendwo das alleine machen, irgendwo im Souterrain ihr eigenes Büro haben oder im Kinderzimmer, wie Jonas. und die dann da versauern. So. Und, und wir sind genau dazwischen. Wir sind genau jemand, wo wir sagen, ja, lass uns doch gemeinsam den ganzen Weg gehen, lass uns gemeinsam vom Markt profitieren und lass uns vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit unabhängiger machen, indem wir eine gewisse Größe erreichen. Und bei uns ist es ja auch so, dass wir im Vergleich zu Vertrieben, wir haben ja keinen Vertriebspartner, der irgendwie 10.000 Euro im Jahr verdient, sondern dadurch haben wir natürlich auch mit wenig Leuten nicht so ein kleines Volumen und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache.
Ja, auch attraktiver für die Produktpartner, ne?
Genau, die müssen auch nicht mit so viel sprechen.
Ja, erstens das und die sehen ja auch die Qualität dann, ne? Also klar, Volumen ist natürlich immer gut, aber am Ende wollen die natürlich auch möglichst eine hohe Dichte an Volumen, dass es eben nicht auf zu viele Schultern verteilt ist. Ne?
Genau. Aber wir sprechen auch gerne ganz transparent, offen drüber, was passt nicht. Weil wenn wir am Ende jemanden haben, der ist nach einem Dreivierteljahr unglücklich bei uns, dann haben beide Seiten irgendwie nicht was, also haben beide Seiten verloren. Ja. So, also Teil unser Gespräch ist auch immer, dass wir das einfach ganz offen, transparent machen und über alles sprechen, dass nicht irgendwie was unter den Tisch fällt, wie das ja in ganz vielen anderen Teilen der Branche ist, sondern dass klar ist, okay, das sind wir, das bieten wir dir und das ist der andere Weg und dass jemand das offen und transparent hat, so, weil das hat er im Strukturvertrieb meist nicht gehabt, dann wollen wir das bieten, um dann auch die Basis zu schaffen, dass wir wirklich langfristig gemeinsam was aufbauen.
Das Spannende ist ja, bei uns ist noch nie jemand gegangen, der danach in der Branche geblieben ist. Also das heißt, bei uns gibt es keinen, der geht. Das ist, muss sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie Sky und Netflix. Ja, bei Sky musst du ja mal kündigen, und damit du dann nicht wieder festhängst. Und Netflix kannst du, glaube ich, täglich kündigen. Ich glaube, es ist so. Ja. Bei uns ist es so, wir haben noch nicht mal eine Ausschließlichkeitsvereinbarung. Die ist bei uns per Handschlag geregelt. Wir vertrauen einfach darauf, dass man dann wirklich in Gänze zusammenarbeitet und wirklich ein Partner ist.
Ja.
Und genauso, wo man halt diese Freiheiten hat und man gemeinsam erfolgreich zusammenarbeitet, dann will auch irgendwie keiner gehen. Das ist alles transparent, wir haben keine Geheimnisse. Das ist halt komplett anders als in dieser Vertriebswelt.
Ja, total. Zahlt man bei euch eine Anbindungspauschale, Gebühr oder also monatlich eine Fee für den Service oder wie läuft das bei euch?
Nee, wir haben tatsächlich das so, dass wir uns einen Overhead natürlich ziehen, der wirklich im sehr, sehr gesunden Rahmen ist und dafür letztendlich aber auch keine Kosten entstehen. Das heißt, die ganzen Kosten, die werden auch aus dem Overhead gezahlt, so dass wir wollen, dass die Leute nicht mit Kosten voll durchbelastet sind.
Gibt es Erfahrungswerte? Ist das im Vergleich zu anderen Anbindungsmöglichkeiten, wenn ich jetzt bei euch Geschäft anreiche oder woanders, über eine Zeit, über ein Jahr oder über zwei, fahre ich besser, fahre ich schlechter?
Ja, also am Ende hat man etwa 90% an Cottage, was man beim Pool hat bei uns. Dafür hat man aber letztendlich viel, viel weniger Kosten oder fast gar keine Kosten, sodass das hängt dann vom Umsatz ab. Ja, aber am Ende fahren die meisten damit besser und da profitieren davon, das muss man sagen.
Ja, im Vorgespräch hattet ihr noch einen Punkt genannt, der ist ja auch ganz spannend und passt ganz gut zu dem Bereich hier, dieses Thema Antragseinreichung, Provisionsrecherche, ne? Das ist ja auch ein Punkt, den ihr offensichtlich irgendwie löst für eure Partner. Ne?
Absolut. Also bei der Masse an Daten oder Provisionsabrechnungen, die durchgehen, da passiert in jedem System irgendwo mal ein Fehler.
Ja.
So, und dann beim Versicherer anzurufen, beim Pool anzurufen oder der Versicherer verweist auf den Pool und umgekehrt und so weiter.
Was ja, erstmal musst du ja sowieso erstmal feststellen, dass es einen Fehler gibt.
Richtig, genau. Das stellst du fest und dann hängst du da noch in dieser Schleife und am Ende geht es vielleicht um eine Dynamikprovision von 80 Euro. Das haben wir vorher auf der Kette. So,
das habt ihr softwareseitig gelöst.
Wir haben softwareseitig gelöst, soweit es geht. Wir haben entsprechend unser Backoffice dafür, dass das einfach gecheckt wird und einmal rübergeschaut wird.
Und am Ende muss man ja sagen, das ist ja gar nicht so selten. Ich weiß, also viele prüfen ihre Abrechnung ja gar nicht, aber also ich würde fast sagen, bei meinem Provisionsvolumen, da könnte ich mindestens eine Vollzeitstelle draufsetzen, die ich umsonst dadurch habe, dass das so läuft.
Ja, da gehört ja ein bisschen was dazu, weil damit du deine Provisionsabrechnung prüfen kannst, musst du ja auch erstmal das systematisiert ein, irgendwo festhalten, was reichst du ein. Ja. Weil ansonsten, was willst du prüfen? Wenn du nicht weißt, was du eingereicht hast, also du weißt natürlich schon, ich habe eine PKV eingereicht, aber hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, okay, das ist der Beitrag, ich habe den Quartalsatz, was kommt da jetzt am Ende bei rum? Weil das ist ja die Grundlage dafür, dass du die Provisionsrechnung abprüfen kannst.
Genau, und auch das haben wir im Backoffice geregelt, dass das einmal getrackt wird, einmal durchgeschaut wird und dass das dann da auch einfach draus entstehen kann, okay, da ist was falsch gelaufen. So.
Ja, aber eben, diese deswegen kurze Kontrolle. Du musst ja erstmal merken, dass es einen Fehler gibt.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Und das zu regeln, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil da hat keiner Bock drauf.
Ja, genau. Und oder wenige haben auch die Fähigkeiten dazu. Also das manuell händisch auf Papier zu machen, das wird wohl jeder hinkriegen, wenn er die Muße dazu hat. Aber das technisch zu lösen, ist ja eine Herausforderung. Ne?
Da wie haben du wir Jonas, die technischen Lösungen haben wir
ja
Jonas.
Ja, und was du sagst, ne, wahrscheinlich sind alleine das ja schon ein paar Prozent im Jahr, die man einfach mehr an Quotagen dann wieder hat, weil man einfach korrekt abgerechnet wird und nicht...
Ich habe jetzt gerade wieder eine U-Kasse gehabt, 8.100 Euro Quotage, die im September hätte abgerechnet werden müssen. So.
Ja, also, die gar nicht kam?
Nee, die kam gar nicht. Der Versicherer hat sich dann natürlich entschuldigt, aber es war irgendwie falsch zugeordnet, woanders hingegangen und so weiter. Also, und es gibt wirklich, glaube ich, viele Kollegen, die das am Markt dann, die es gar nicht merken.
Wobei das ein Luxusproblem ist, wenn du 8.100 Euro nicht merkst, die haben
ja Größenordnung, ja, aber...
Ja, das
hängt ja immer vom Gesamtvolumen ab.
Ja, ist so, ne, klar. Aber egal, selbst wenn es 81 Euro sind, ne, wenn das ein paar Mal passiert, sind es halt auch schnell 1.000 Euro.
Ja.
Und aber okay, wenn ist so eine gute Perspektive, wenn man irgendwann in der Situation ist zu sagen, ach, die 8.000 Euro, die hier nicht abgerechnet wurden, ja gut, jetzt habe ich sie halt. So.
Besser geht's nicht, ne?
Ja, ist doch schön. Da wünschen sich, glaube ich, viele Vermittler, dass man da in die Sphären halt vorstößt. Und wenn das mit euch möglich ist, ist doch geil.
Hängt immer von jedem selber ab.
Ja.
Auch.
Am Ende ja. Auch. Am Ende von jedem selbst, ja. Wie ist das mit dem Thema Versicherungslösungen? Habt ihr irgendwelche Sonderlocken mit Versicherern ausgehandelt, Sonderkonzepte, sonstiges, wo ihr noch sagt, okay, da haben wir auch eine Besserstellung oder Mehrwerte gegenüber anderen Anbindungsmöglichkeiten?
Haben wir, definitiv. Also ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil von unserer Einkaufsgemeinschaft, dass wir einfach auch ernst genommen werden, wenn wir nach sowas auf der Suche sind. So, weil der kleine Einzelmakler, der sagt, was ich ja, okay, bei dem Volumen, was du machst, tue ich mich schwer damit.
Ja.
Und so sind da auch schon mittlerweile einige Dinge daraus entstanden. Wir haben ein Wohngebäudekonzept, wo wir mit einer pauschalen Summe einfach Wohngebäude eindecken können, sofern die jetzt nicht völlig vorschadenbelastet sind.
Ja, klar.
Das ist schon ein sehr geiles Konzept. Wir können jedes Wohngebäude für 800 Euro versichern, wenn wir wollen. So, und das natürlich zur Akquise von neuen Mandanten, speziell mit größeren Objekten, der Hammer.
So, okay.
Oder wir haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Dienstobliegenheitserklärung mit bis 1.500 Euro BU-Rente, wo nur die Frage ist, waren Sie in den letzten 2 Jahren länger als 14 Tage krank? Das muss erstmal einer haben und dadurch kannst du da letztendlich auch fast jeden glücklich machen und hast natürlich auch wieder Vertriebsansätze, die andere vielleicht nicht haben.
So kleine Türöffner, darum geht's uns immer. Danach suchen wir immer und immer wieder. Natürlich macht jetzt nicht jeder Versicherer da seine Schatulle auf,
nee, klar,
weil er auch weiß, dass das dann ausgenutzt wird, aber wenn wir kleine Vertriebsöffner haben und da achten wir auch einfach darauf, dass das nachhaltig genutzt wird. So, und dass uns das nicht um die Ohren fliegt. So. Weil dann sagt die Branche auch irgendwann, okay, mit euch Sonderkonzept, da kriegen wir immer nur Quatsch rein hier und das fliegt uns um die Ohren.
Ja,
so, also diese Balance zu halten, ist uns auch einfach wichtig, den Ruf in der Branche zu wahren als gute Einkaufsgemeinschaft.
Wir haben auch, Jonas macht ja nicht so viel Gewerbe, aber wir haben zum Beispiel im Wohngebäudebereich, im gewerblichen Wohngebäudebereich, wir haben einen Deal mit einem Versicherer, wo wir immer 20% der Vorversichererprämie gehen können. Das heißt Mehrfamilienhäuser, da sind wir unschlagbar gut. Ich glaube, da haben wir seit 3 Jahren keine Ausschreibung mehr verloren. Also das ist schon ein spannender Bereich und da hat man natürlich dann auch wieder viele Türöffner.
Das ist gut. Und das ist eine Aktion, weil der Versicherer einfach Geschäft haben will oder weil ihr einfach über Jahre immer gutes Geschäft gebracht habt? Und
also ein Versicherer, der schnell viel Geschäft haben will, der hat ja den Rahmenvertrag morgen nicht mehr, weil er dann zu schadenbelastet ist. Wir sind natürlich schon so, dass wir auch faire Geschäftspartner sind und wir bringen dann natürlich nicht nur die Bruchbuden aus den 50ern rein, die morgen saniert werden müssen, sondern wir gucken auch schon, dass wir da uns einen sauberen Bestand mit reinholen und bewerten das auch. Und es gibt dann auch mal Häuser, wo wir sagen, komm, das machen wir lieber nicht darüber, weil wir da keine große Schadenbelastung drin haben wollen. Das Konzept soll ja zuverlässig nachhaltig sein und das ist es. Und dadurch gewinnt man dann wirklich, wenn man viele wohlhabende Kunden auch, die Mehrfamilienhäuser haben. Die haben dann oft wieder noch Unternehmen, sodass man da dann letztendlich in den Bereich reinkommen kann. Und dadurch ist das schon ziemlich spannend. Und ja, wir haben noch wesentlich mehr Sonderkonzepte. Wir haben einen sehr geilen Unfalltarif mit so einem extra Wording ohne Gesundheitsfragen und so weiter. Das macht schon Spaß.
Widmen wir uns in einer kurzen Einzelepisode nochmal dem Thema, würde ich sagen. Wie ist das mit dem Thema, wo wir gerade bei Wohngebäude sind, wie ist das mit dem Thema Kapitalanlage, Immobilien? Macht ihr das auch? Deckt ihr den Bereich auch ab?
Haben wir in den letzten Monaten einmal komplett aufgebaut, weil auch in dem Bereich, du investierst ja nicht mal eben in den ETF-Geld, den du mal eben an der Börse abstoßen kannst, sondern du investierst in dein Immobiliengeld, die du halt langfristig halten willst. Und dementsprechend war uns wahnsinnig wichtig, dass wir da jemanden an unserer Seite haben, der es komplett vollumfänglich betreut und das Know-how aufgebaut, sodass wir da wirklich auch Unterstützung bieten können und dass wir da mit für unsere Kunden und für unsere Vertriebspartner, eigenständige Makler, dann einfach eine Lösung haben, wo die wissen, ey, das funktioniert. Und der Kunde, der da eine Immobilie kauft, der steht hier nicht in 20 Jahren oder in 10 Jahren und sagt, ich ziehe alle anderen Verträge weg.
Also ja, okay.
Wirklich Qualität und Nutzen.
Es ist wichtig, dass wir einen zentralen Einkauf haben, der letztendlich die Qualität überprüft. Weil der normale Immobilienmakler, der kann was verkaufen und sieht den Kunden im Zweifel ja nie wieder. Und wir sagen, okay, der soll ja zu sein. Finanzen und Versicherungen, die er bei uns hat, die wir ja sein Leben lang hoffentlich betreuen wollen, soll dann letztendlich auch die Immobilie mit uns kaufen. Und die muss natürlich dann auch so gut sein, dass man sagen kann, ja, lass uns mal in 20 Jahren wieder treffen.
Ja, ja, klar.
Das geht das gesamte Geschäftsmodell nicht auf.
Ja, ja, richtig. Oder du musst in 15 bis 20 Jahren umziehen, weil du halt die nicht mehr auf dem Golfplatz oder hier durch die Stadt laufen kannst, ohne dass dir ja einer Tomaten ans an Hinterkopf schmeißt.
Qualität und Langfristigkeit. Ja. So, nichts kurzfristig denken, nicht irgendwie mal kurzfristig sich was verkloppen, dann geht das alles schief.
Ja, okay.
So, der Kollege, der das macht, der geht letztendlich auch dann mit dem Mandanten zum Notar und so weiter. Das heißt, der hilft letztendlich dem Vertriebspartner auch, das alles abzuwickeln.
Und der gehört zu euch? Das ist eure interne Expertise?
Der gehört zu uns, unsere interne Expertise. Ich habe selber den Bereich Immobilien schon länger gemacht und wir haben halt jetzt gesagt, wir wollen das aber intern aufbauen, um letztendlich auch allen Partnern zu helfen. Und wenn man ehrlich ist, gehört ja auch der Bereich Immobilie so neben anderen Sachen, neben der Depotlösung, neben vielleicht auch Edelmetallen und so weiter, einfach auch zum Bereich der Altersvorsorge dazu. Und wenn man dann sagt, wir machen nur die Versicherungslösung, dann weiß ich immer nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Und wir heißen ja nur auch Deutsches Finanzhaus und nicht Deutsches Versicherungshaus. Das heißt, da gehört aus meiner Sicht zum Aufbau einer Altersvorsorge das Immobilieneigentum ab einem gewissen Einkommen, muss man immer dazu sagen, schon dazu.
Ich habe noch, Jonas, eine abschließende Frage an dich. Ich habe jetzt herausgehört, du bist der Mann für die Technik, Technologie so. Und Entwicklung. Worauf darf man sich denn, wenn man sich mit euch weiter beschäftigt, in den nächsten Jahren freuen? Also wo geht die Reise technologisch für euch hin? Was sind so die Dinge, die du planst, die ihr vielleicht schon im Köcher habt, was da kommen wird?
Ich hole mal kurz aus, weil ich habe vor, als ich aus dem Strukturvertrieb raus bin, habe ich mir mal alle Pools angeguckt und so festgestellt, keiner hat diese eierlegende Wollmilchsau. Das eine CRM kann besser vertrieblich unterstützen, das andere macht eine bessere Vertragsverwaltung. So, und das alles mal zusammen über einen Kamm zu scheren und zu sagen, okay, wir haben eine Lösung, die wirklich alle Kundendaten abbildet, wo ich alles sauber hinterlegen kann, ohne diesen manuellen Erinnerungsaufwand. So oft werden ja irgendwo wieder Vorlagen gelegt, die ich immer manuell anklicken muss und die ich nicht mit Knopfdruck quasi weiterschieben kann. Also dieses ganze Erinnerungsmanagement, den Kunden in der Übersicht haben, den Kunden regelmäßig zu kontaktieren über Automatisierung, den Kunden individuell abzuholen, weil ich habe alle Informationen über den Kunden vorliegen und das systemseitig zu unterstützen, ohne dass ich da einen Mitarbeiter drauf habe, das ist wahnsinnig wichtig. Eigentlich steht über allem das Stichwort Kommunikation. So, und das funktioniert nur, wenn ich möglichst viel Hintergrundwissen habe. So, dafür bauen wir ein komplettes CRM gerade auf, gleichzeitig auch mit WhatsApp-Lösungen, wo wir Automatisierung bauen, die wir bei uns im Maklerunternehmen erst testen, bevor wir sie weitergeben. So, und dann unsere Erfahrungsberichte teilen können. So, und dann sind wir natürlich ganz schnell auf einer viel höheren Flughöhe, weil sich jeder auf das fokussieren kann, was wirklich Spaß macht und was auch umsatzproduzierende Maßnahmen sind. Also am Kunden zu sein, in der Kundenberatung und nicht irgendwas manuell einzupflegen, hochzuladen und so weiter. So, da liegt der Fokus drauf.
Und da setzt ihr auf etablierte Branchenlösungen oder entwickelt ihr das selber?
Wir setzen auf etablierte Branchenlösungen, in diesem Fall so One, so Superchat, haben wir uns jetzt für entschieden, nachdem wir auch viele andere Sachen immer getestet haben. Ne? Diese Entscheidung fällt nicht, weil man hört das irgendwo mal und dann übernimmt man das direkt, sondern schauen uns das immer umfassend an, beziehungsweise ich dann in diesem Fall, weil es einfach mein Bereich ist, in diesem Fall dann Soho wirklich als Branchenlösung, wo ja auch viele schon mit arbeiten und Superchat ist ja auch sehr bekannt in der Branche und dass man dann innerhalb dieser Lösung kann man sich auch massiv verlieren. Genauso wie man sich in der Maklerwelt verlieren kann, kann sich in Technik verlieren. Und das wollen wir einfach vorgedacht, strukturiert an die Hand geben und trotzdem eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit für unsere Makler dann geben, wo wir dann auch oder wo die auf mich zukommen können und sagen, hey Jonas, ich habe jetzt das System, ich würde das aber gern so und so haben. So, dass wir das in die Richtung
bauen. Man muss ja aber sagen, dass diese Zeit, die du auch da rein investierst, das macht kein Einzelmakler, sich damit zu beschäftigen. Der muss erst mal ein paar Monate aufhören, überhaupt tätig zu sein, weil auch so One einzurichten und das alles zu machen, das ist wahnsinnig viel Aufwand. Und Jonas hat halt ein komplettes Verständnis dafür, was man braucht als Makler und kennt das ja aus seiner eigenen Welt auch. Ja. Und das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen.
Alex, für dich nochmal, an dich nochmal die Frage, wie das mit dieser langfristigen Partnerschaft aussieht, langfristige Planbarkeit, generationenübergreifend, wie steht das Unternehmen da? Wenn man sich jetzt da die Frage stellt, okay, möchte ich mich mit dem beschäftigen, wie sieht es in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren aus? Ich meine, du bist jetzt 46, das ist jetzt auch noch nicht so alt, aber in 20 Jahren bist du 66.
Da geht das Leben los, oder nicht?
Genau.
Das ist so.
Da geht 66 Jahre, da geht das richtig los,
Nein, also bei mir glaube ich fast, dass ich später auch noch arbeiten werde, aber das ist natürlich eine Sache, die sagt man heute, kann sie nicht beurteilen. Ich hatte genau das als zentrales Thema und es gab natürlich auch früher mal den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, ich finde es eigentlich ganz cool bei euch, ich finde es geil, mit dir zusammenzuarbeiten, aber das hängt alles von deiner Person ab, Alex, und das macht mir schon ein bisschen Sorge. Und wir sind halt mittlerweile schon über 20 Vertriebspartner, wir haben unsere Angestellten. Es gibt natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die man da hat. Und das ist auch ein Grund, warum ich zu Jonas gesagt habe, komm, lass uns das zusammen machen. Du bist jetzt fast 20 Jahre jünger als ich. Und am Ende ist es wichtig, dass man auf der einen Seite nicht alleine durch die Gegend fährt, weil dann der ganze Laden zusammenbricht. Wenn einmal was passiert, es kann uns jedem was passieren. Da können wir uns auch gegen versichern, aber trotzdem sind wir dann nicht mehr da.
Ja, richtig. Ja.
Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man irgendwann natürlich den Zeitpunkt hat, dass man vielleicht mal aufhört. Und dann ist ja meistens immer dieses Thema Verkauf. Und ich glaube halt mit der Lösung von Jonas und mir, wo wir einfach auch diesen Unterschied vom Alter haben, haben wir zum einen erstmal unterschiedliche Sichtweisen auf die Branche, unterschiedliche Blickwinkel und sind nicht so eingefahren. Jonas ist mir dann am Anfang speziell sehr oft mit irgendwelchen technischen Dingen auf den Sack gegangen. Heute bin ich dankbar, dass es gemacht hat. Aber das heißt, dadurch ist das natürlich auch geregelt. So. Ja. Dann muss ich jetzt nur noch mit meinem Sohn sprechen, dass der das dann übernimmt. Der ist jetzt 8. Mal gucken. Aktuell ist er noch nicht davon überzeugt.
Also noch ein bisschen Zeit, ja.
Ich glaube, Spaß beiseite, ich glaube, dass wir am Ende deswegen extrem gut aufgestellt sind, weil wir halt unterschiedliches Alter haben, weil wir zu zweit sind.
Ja.
Und das Schöne ist bei uns beiden, wir haben beide, glaube ich, den gleichen moralischen Ansatz und passen da sehr gut zusammen. Und deswegen glaube ich, dass wir da jetzt extrem gut aufgestellt sind. Und auch im Innendienst haben wir jede Position mittlerweile doppelt besetzt. So, das ist auch ein Bereich, den viele nicht haben. Das heißt, wenn wir einen Ausfall haben, dann geht es trotzdem immer weiter, muss man dann halt wieder neu besetzen.
Ja.
Das haben wir jetzt halt in der Geschäftsführung auch.
Ja, ja stimmt. Das ist eine nicht ganz unentscheidende Position. Ne?
Mag man mal.
Ja, cool. Wenn man jetzt mal mehr zu euch wissen will, wo findet man euch am schnellsten?
Am besten auf Instagram. Ja. Kann mir direkt schreiben, man kann unseren deutsches-finanzhaus-Account nehmen oder Jonas-Ratjen. Man kann unsere Website kontaktieren, das sind so die besten Wege, wenn man auf uns zukommen kann.
Webseite hauen wir in die Shownotes.
Genau.
Kann jeder dort finden. Und dann an der Stelle danke ich euch, danke Jonas, danke Alex für das spannende Gespräch. Und
danke auch.
Wie gesagt, es folgen noch 5 Kurzfolgen. Also gerne dranbleiben und danke fürs Zuhören bis hierher. Ciao.
Ciao.
Ciao.